Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien. Ganz wichtig heute, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen und nicht mit diesen Wahnvorstellungen, Projektionen und Schönfärbereien, die man gelegentlich und vor allem unsere Politiker mit der Wirklichkeit verwechseln. Ich freue mich auf diese Sendung. Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Es passieren ja ungeheuerliche Vorgänge da draußen, aber ich habe es im Daily schon gesagt, das Schöne, und hier ist ein Kontrapunkt zu setzen, der natürlich viele auf dem falschen Fuß erwischt, das Gute an solchen Konflikten und Kriegen, so schrecklich alles ist und die Folgen, wir werden einige davon heute besprechen, das Gute ist, dass die Lebenslügen zusammenkrachen. Dieses ganze Gespinst an Verblendungen, das wir immer wieder zwischen uns und die Realität schieben, das wird uns sozusagen von dieser Wirklichkeit weggerissen. Also wir sehen im Moment die Realität als Abrissbirne unserer falschen Vorstellungen und Illusionen. Und das wird sicherlich ein Thema sein, das ich mit dem Ultra- und Hyperrealisten Leonhard Fischer heute in dieser Sendung besprechen kann. Leonhard, ich grüße dich. Wir stehen im Banne des Kriegs im Nahen Osten, aber du hast das als Mathematiker, als früher Investmentbanker und Rohstoffverwaltungsratsexperte natürlich nüchtern gefriergetrocknet analysiert. Ja, was sind die Themen heute?
Naja gut, die Schlagzeile der Weltwirtschaft war natürlich dieser Krieg. Das war das Thema an den Märkten. Fokussieren wir es mal auf die zentrale Frage, die dabei diskutiert wird. Was passiert mit den Rohstoffmärkten? Nur einfach, damit jedem der Hintergrund klar ist. Gut, ein Fünftel der gesamten weltweiten Ölversorgung muss durch dieses Nadelöhr, die Straße von Hormuz da durchfahren. Und die Öltanker kann man ja jetzt auf den Bildern sehen, die stehen, die fahren nicht mehr. Und die zweite, übrigens, das wissen die wenigsten, über ein Viertel der Zulieferstoffe für die Düngemittel der Landwirtschaft müssen ebenfalls durch diese Straße. Also eine langfristige Sperrung hätte dramatische Konsequenzen. So spekuliert der Markt natürlich darüber, kann das passieren oder nicht? Die Einstellung, die zurzeit die Rohstoffmärkte prägt, ist ein tiefes Vertrauen in die militärischen Fähigkeiten der Amerikaner und der Israelis, sodass man eigentlich sagen muss, die Reaktion der Märkte ist sehr gering. Das Risiko, das diskutiert wird, ist, sobald dieses Nadelöhr mehr als ein, zwei Wochen gesperrt bleibt, gibt es immer schneller ansteigende Folgeeffekte, weil natürlich das Öl, das da nicht geliefert wurde, einfach nicht zur Verfügung steht, real zur Verfügung steht und nicht so schnell substituiert werden kann. Das wird sehr genau beobachtet werden. Zurzeit herrscht eine relativ große Entspanntheit. Letzter kleines Argument dazu, völlig unabhängig und damit in deiner eigenen Idee des Realismus. Ich würde die These aufstellen, dass ohne Fracking in Amerika dieser Krieg in dieser Form niemals stattfinden würde. Amerika war bis vor 15, 20 Jahren der größte Nettoimporteur von Öl und anderen Rohstoffen aus diesem Mittleren Osten mit einer hohen Abhängigkeit. Durch Fracking ist Amerika heute nicht mehr nur noch kein Importeur mehr. Es ist inzwischen ein Nettoexporteur von Carbon. Deutschland ist inzwischen von amerikanischem LNG-Gas abhängig. Ohne diesen Wandel, der Amerika strategisch autark macht, hätte sich kein amerikanischer Präsident eine Eskalation dieses Krieges in dieser Form getraut.
Amerika ist energieunabhängig, Europa ist energiesuperabhängig. Die hängen sozusagen an der Nadel von anderen Gebieten, Deutschland insbesondere. Was bedeutet dieser Krieg jetzt für Europa?
Na gut, zwei Dinge. Fangen wir mal mit was Positivem an. Du weißt, wir haben doch die Grundtradition, dass wir immer auch mit einem verschmitzten Lächeln das Positive in allem suchen. Europa zeigt natürlich eine gewisse, naja, Attraktivität dahingehend, dass der Nahe Osten, Schlagwort Dubai, der Ort, wo man hingeht, keine Steuern zahlen, die Sonne scheint den ganzen Tag und so weiter. Da hat Europa durchaus auch einen gewissen, naja, Standortgewinn jetzt wieder als stabiler Raum, in dem man gelernt hat, sich vielleicht in bürokratischen Gremien zu langweilen, aber sich nicht mehr gegenseitig umzubringen im westlichen Teil Europas. Der Nachteil, ganz klar, Europa hat sich komplett von der russischen Rohstoffversorgung freiwillig auf eigenes Bestreben abgekapselt. Kleine Nebenbemerkung dabei. Du hast vielleicht mitbekommen, dass die Amerikaner ja, also Trump, die Inder gezwungen hat, zu sagen, wir kaufen irgendwann kein russisches Rohöl mehr. Das ist erst ein paar Wochen her. Weißt du, was in den letzten 24 Stunden heimlich passiert ist? Trump hat den Indern gesagt, vergesst das, kauft so viel russisches Rohöl, wie ihr wollt, weil er muss natürlich dafür sorgen, dass das für den Weltmarkt notwendige russische Rohöl reinkommt, dann hat er eine noch größere Verknappung. Also die einzigen Dummen in diesem Spiel sind wirklich die Europäer, die ihre Rohstoffversorgung aus Russland abgekappt haben und jetzt von amerikanischem und Middle East Öl und Gas abhängig sind, höhere Preise bezahlen, also wir zahlen höhere Preise und haben höhere Lieferrisiken, eine Eskalation des Krieges im Mittleren Osten, gar eine Situation, in der die Märkte geschlossen bleiben und kein Öl geliefert werden kann oder Gas für einen längeren Zeitraum, wäre für Europa eine schon fast existenzielle Katastrophe. Das heißt, wir sind diejenigen, Amerika führt den Krieg und eigentlich haben die Europäer das Risiko. Das hat der Markt auch gezeigt. Deutsche, europäische Aktien sind weitaus stärker gefallen als amerikanische. Der Dollar ist fester gegangen. Amerika hat sehr viel mehr Handlungsoptionen. Wir haben sie uns zum Teil selber aus der Hand geschlagen. Es zeigt natürlich, dass es für Europa strategisch im Dauerkonflikt mit Russland eigentlich keine, also das ist eigentlich keine Alternative. Es muss eine Lösung gefunden werden.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank. Zu wenig Fluchtwege hat man sich da offen gehalten. Was würdest du der deutschen Regierung raten, der schweizerischen Regierung, vielleicht auch anderen Staaten in Europa, was sie jetzt tun sollen?
Für die deutschen Regierung kannst du gar nicht viel raten zu diesem Zeitpunkt. Die Deutschen sind ja sozusagen die schlimmsten Realitätsverweigerungschaoten. Ich behaupte immer noch, dass die gesamten Schwächen meiner Nation in der Überhöhung der Romantik Anfang des 19. Jahrhunderts zu finden ist. Das Hegelianische im deutschen Wesen. Wir haben ja die Kernenergie abgeschafft aus irgendwelchen Gründen. Dann haben wir jetzt Russland weg. Also wir sind sozusagen die energiepolitisch, also schon fast suizidal agierende Nation. Das kannst du nur mittel- bis langfristig ändern. Du musst heute offen sein für sämtliche Energieträger, nachhaltige Kernenergie, Carbon, Öl, Gas. Alles, was machbar ist, musst du nutzen. Dann die zweite Sache ist, Deutschland sollte irgendwann kein Interesse mehr haben, nur noch säbelrasselnd die russische Bedrohung zum Kern seiner Politik zu machen und sich in eine, meiner Meinung nach, fatale Abhängigkeit auch von, ja, zum Teil auch extremistischen Gedanken auch der Ukraine zu machen. Es muss Realpolitik betreiben, Ukraine unterstützen, natürlich in diesem Krieg gegen Putin, zur gleichen Zeit aber eine Lösung suchen, um mittel- bis langfristig auch wieder einen Dialog mit Russland zu haben. Also diese Vorstellung, die ich manchmal höre in Berlin und woanders, wir werden für mindestens die nächsten 10, 20 Jahre wollen wir mit Russland keine Geschäfte machen. Das halte ich für Dumm. Ich würde sagen, aber es ist dumm.
Man kann es sich vermutlich gar nicht leisten. In der NZZ habe ich heute Morgen eine Schlagzeile gelesen mit Fragezeichen, ob dieser Krieg die ganze Weltwirtschaft in einen Abgrund reißen könnte. Wie siehst du das?
Gut, das ist jetzt wirklich die Frage der Öl- und Gasmärkte. Wenn du jetzt mal die Fertilizer-Frage, die übrigens ja auch eine Rolle spielt in der Landwirtschaft, also sollte die Straße von Hormuz wochenlang gesperrt bleiben, sollte es nachhaltige Disruptionen geben, dann musst du dir das so vorstellen, dann ist die Reaktion der Öl- und Gasmärkte irgendwann keine stetige Funktion mehr. Dann gibt es sozusagen eine Sprungstelle, ab der der Markt überall sein kann. Weil wenn das physische Öl und Gas heute nicht rausgeholt, morgen nicht in die Tanker umgepatzt wird und die fahren los, damit sie in irgendwelchen Wochen dann irgendwo ankommen. Wenn das nicht stattfindet, das findet zu lange nicht statt, dann kannst du das fehlende physische Gas und Öl nur noch aus den strategischen Reserven ersetzen, die in Amerika geringer sind als weitaus geringer als Trump versprochen hatte und die niemals und Europa ebenfalls, die Gasspeicher in Deutschland sind auch schon ziemlich leer. Das könnte dann eine völlige Disruption an den Märkten hervorrufen. Dann ist ein Ölpreis von $200, aber da ist eigentlich jeder Ölpreis möglich, weil du musst immer sehen, der Rohstoffmarkt ist ein physischer Markt, nicht wie Aktien oder Devisen. Das Physische, was nicht zur Verfügung steht, aber was du brauchst, ist wie Nahrungsmittel, musst du irgendwann jeden Preis bezahlen. Wenn also die Produktion ausfällt und die Lieferung zu lange ausfällt, die Meinungen darüber gehen auseinander. Einige meinen, ab einer Woche geht's los, 2, 3, 4 Wochen. Spätestens nach einem Monat massiver Disruption entsteht eine existenzielle Gefahr. Trump hat das ja erkannt. Da hat Trump ja 2 Dinge gesagt. Erstens, er versichert die Schiffe, weil kein Versicherer wird mehr einen Öltanker, der dort rumfährt, versichern. Und dann kannst du sie nicht bewegen, ist zu riskant. Also da hat Trump gesagt, ich mache das. Zweitens hat er gesagt, wir werden den militärischen Schutz bereitstellen. Der Markt glaubt ihm. Darum ist der Ölpreisanstieg zurückhaltend. Das wird zu sehen sein. Das ist das Risiko, auf das die NZZ sich bezieht. Eine nachhaltige, langfristige Disruption dieser Lieferketten könnte dramatische Konsequenzen für die Weltwirtschaft haben. Ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich. Ich kann es aber auch nicht beurteilen. Das ist letztlich eine militärische Frage, keine ökonomische. Das wird der Markt mit Argusaugen beobachten.
Das heißt aber, aus der Überlebenslogik, auf die man jetzt zurückgeworfen ist, auf die nationalen Interessen, und zwar nicht die eingebildeten Moralisierenden, sondern die in der Wirklichkeit verwurzelten, heißt das natürlich, dass sich die Regierungen auf so einen Worst Case einstellen müssen, damit rechnen müssen. Man darf sie nicht darauf ankommen lassen. Ist wie in der Firma. Ja. Wenn ein großes Risiko kommt, du musst immer den Worst Case in Betracht ziehen, weil wenn der kommt und du bist nicht vorbereitet, bist du tot. Sind die Regierungen, wenn du die Reaktionen beurteilst, jetzt auch Anleger, als Wirtschaftsakteur, wie beurteilst du denn die Reaktionen aus Europa auf diese Bedrohungslage? Ist man sich des Ernsts der Lage bewusst?
Es ist für mich schwer zu beurteilen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Europäer genauso wie die Kapitalmärkte eigentlich davon ausgehen, dass dieser Krieg so verläuft wie viele andere auch. Im schlimmsten Fall haben die Amerikaner eine peinliche Situation, kommen im Iran nicht voran. Im allerschlimmsten Fall werden sie reingezogen, dort monatelang Krieg zu führen. Aber der Markt glaubt nicht, dass die Iraner in der Lage sind, mit ihren begrenzten militärischen Mitteln nachhaltig die Lieferung, also die Produktion und die Lieferung und den Transport von Öl und Gas zu unterbinden. Ob das naive Überschätzung der West-, also der amerikanisch-israelischen Fähigkeiten ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich will dir einfach nur zitieren, was in einem Satz zusammenfasst, der Economist-Artikel mit dem Satz: Die operationale Präzision der Militärschläge ist beeindruckend und steht im Gegensatz zum strategisch-politischen Chaos. Ich würde diesen ersten Teil schon nicht unterschreiben, weil wenn, sorry, aber ich ärgere mich die ganze Zeit darüber, wenn irgendeine Grundschule bombardiert wird und 170 Kinder sterben, dann würde ich den Begriff militärische operationale Präzision mit allergrößter Vorsicht genießen. Aber das ist das Vertrauen in diese militärische Dominanz der Amerikaner und eigentlich die Vorstellung, dass die Iraner nicht lange genug handlungsfähig bleiben. Wir werden sehen, das, Roger, das können wir beide nicht beurteilen. Um es mal ein bisschen zynisch zu sagen, sollte es eine massive Disruption geben, werden die Amerikaner zumindest genug physisches Öl und Gas haben. Die Preisfrage ist ja noch die zweite, sie haben es aber. Wir haben dann nicht nur ein Preisproblem, wir haben dann ein Lieferproblem. Das ist der Moment, um es mal ein bisschen zynisch zu sagen, wo Friedrich Merz eigentlich Putin anrufen müsste und sagen, kannst du nicht Nord Stream 1 nochmal wieder aufmachen. Weil wir haben sonst keine andere Lieferung. Also Norwegen kann nur so viel Öl und Gas liefern, das wird nicht reichen.
Und das ist die gute Nachricht, dass am Schluss dieser Realitätsschock zwangsläufig eine Entziehungskur mit Bezug auf die falschen, eben auf die Illusionen ist. Die Leute werden sozusagen von ihren eigenen ideologischen falschen Vorstellungen fixiert. Nur ganz kurz ein Kommentar von dir dazu. Die grüne Politik bis auf Stufe Brüssel hat uns ja in den letzten Jahren gesagt, die Sicherheit der Energie ist gewährleistet durch den Umstieg auf sogenannte erneuerbare Energieformen, weil die größte Bedrohung ist der Klimawandel. Und wir lernen doch jetzt auch, dass diese ganze grüne Energiestrategie auch ein, ja, letztlich, wie hast du gesagt, suizidales, in energiepolitischer Hinsicht, suizidales Unterfangen war. Also diese Politik ist doch jetzt komplett unglaubwürdig.
Ja, aber das ist sie ja eigentlich schon seit 2-3 Jahren. Wird in die Geschichte eingehen, auch Merkels Verhalten dort als eine katastrophale Fehlentscheidung der Deutschen. Du kannst zwar sagen, wir möchten mehr in nachhaltige Energien investieren. Das ist ja auch sehr gut. Das erzeugt mehr Autonomie, mehr Unabhängigkeit und so weiter. Aber du kannst nicht sagen, und wir schalten noch die Kernkraftwerke ab. Dann sind wir wieder abhängig von Gas. Das müssen wir wieder irgendwo kaufen. Also das Problem der deutschen Energiepolitik ist, dass sie überhaupt kein Ansatz von Politik ist, sondern eine reine ideologische Märchenveranstaltung seit 10 Jahren ist, die dem deutschen Volk und der deutschen Wirtschaft massiv geschadet hat und weiterhin massiv schadet. Und wenn du die sozusagen verkorkste eigene Energiepolitik jetzt noch kombinierst mit der und jetzt, wollen wir nie mehr was mit Russland zu tun haben, ja, dann sagen wir mal, die Engländer haben, die Amerikaner haben so ein schönes Wort dafür, you're pushing the envelope. Also du riskierst sehr viel, sehr, sehr viel. Also diese Abhängigkeit ist in Deutschland dort und ich glaube, es bedarf wirklich endlich einer ehrlichen Diskussion in Deutschland, dass die Energiepolitik so nicht weitergehen kann. Söder hat es ja gestern angestoßen. Nicht? Der hat ja gestern in einem Interview ganz klar gesagt, du musst in der Zukunft alle Energie, du musst bereit sein, alle Energieträger zu nutzen. Natürlich nachhaltige Wind- und Sonnenenergie, logisch, aber eben auch Kernenergie, aber eben auch Gas. Alles, was du nutzen kannst, musst du nutzen, weil in der elektrifizierten Welt mit künstlicher Intelligenz und Data Centers der Energiebedarf also ja eher steigt als sinkt. Und da kannst du nicht einfach daneben stehen und sagen, also für mich ist das alles eine moralische Frage. Und wenn ich das moralisch nicht für richtig halte, dann lasse ich eben den Energiepreis steigen und die Industrie abwandern. Das wird auf die Dauer keine sehr kluge Politik sein.
Hochinteressant, wenn ich dir so zuhöre, weil das Faszinierende an Europa ist ja, dass man hier, vor allem auch in Deutschland, so empfänglich ist für Ideologien. Jetzt erinnere ich mich an meinen Geschichtsunterricht, da hat man uns doch erzählt, ja, das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert der schlimmen Ideologien, Nationalsozialismus, Kommunismus, Millionen von Toten, aber zum Glück sind wir davon geheilt. Wir sind jetzt von diesen Ideologien, von diesem Schlangengift, sind wir da sozusagen kuriert worden. Und wenn man schaut, natürlich jetzt nicht, zum Glück nicht mit dieser verderblichen Wirkung wie damals, aber Europa, Deutschland bleibt immer noch der Kontinent der Ideologien oder wie hast du es gesagt, der Realitätsverweigerungsclowns. Manchmal sind es auch die Realitätsverweigerungsschwerstverbrecher und Völkermörder. Aber diese Ideologieaffinität ist ja schon noch bemerkenswert. Bringt man irgendwie nicht weg.
Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Für mich liegt das in der deutschen Geschichte, die Überbetonung der Romantik Anfang des 19. Jahrhunderts, hegelianische Weltanschauung, der Weltgeist erzeugt sozusagen die Grundidee, dass ja, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Deutschland ist besonders anfällig dafür, weitaus mehr als Frankreich oder England oder andere Länder. Ich glaube auch, ist in der Europäischen Union beginnt natürlich jetzt die Diskussion, dass der ganze Unsinn der Brüsseler Bürokratie mit der Steuerung in diese CO2-Fragen, das wird alles neu zu diskutieren sein. Söder hat die CO2-Steuer in Frage gestellt. Völlig richtig, weil die Energiepreise sind schon extrem hoch. Dann machst du sie noch höher. Und dann hat die Journalistin gefragt und hat gesagt, aber das ist doch ein marktwirtschaftliches Instrument. Und da musste ich lachen. Seit wann sind Steuern ein marktwirtschaftliches Instrument? Das ist eine künstliche Verknappung. Ja. Das ist nicht Marktwirtschaft, das ist planwirtschaftlich.
Planwirtschaft also, ohne Plan.
Ja, diese Idee, die CO2-Steuer wäre ein marktwirtschaftliches Instrument, ist für mich die raffinierteste Verpackung einer Steuererhöhung als sozusagen ideologisches Prinzip.
Ich schaue hier auf die Uhr, dass wir unseren Zuschauern natürlich die kompakte Information liefern. Machen wir einen Sprung von der Ideologie, von den Traumwolken zur Wirklichkeit. China ist ja so ein ultimativ realistisches Land. Sprechen wir noch ganz kurz zum Schluss über China. Was beobachtest du da?
Zwei Dinge. Das erste ist jetzt einfach wirklich von mir ganz persönlich. Der kleine Lenny guckt sich die Geopolitik an und hat auch so seine kleinen Gedanken. Und da fällt mir auf, wie schweigsam China ist. Du weißt, Venezuela und Iran sind zwei Verbündete Chinas und beide Erdöl- und Rohstofflieferanten für China gewesen. Venezuela, wie Trump ja stolz erklärt, hat er ja eine neue Regierung eingesetzt. Das möchte er jetzt auch im Iran persönlich übernehmen. Also das geht ja. Trump sucht den neuen Superstar-Präsidenten und will das am liebsten, weiß ich wie vielen Ländern. Kuba hat er auch schon angekündigt, wird auch demnächst die Regierung persönlich besetzen. Die fallen weg und China sagt gar nichts. Ich habe nur einen Kommentar dazu. Ich habe im Leben erlebt, dass Menschen reagieren unterschiedlich auf eine Bedrohung. Einige toben, werden laut, schimpfen, schreien. Die, vor denen man den größten Respekt und auch die größte Sorge haben muss, sind die, die immer ruhiger werden, je größer die Bedrohung sind. Und die Chinesen werden immer ruhiger. Für mich heißt das, sie machen sich massive Gedanken, wie sie ihre geostrategische Position neu sortieren in einer Welt, in der die Amerikaner überall rumlaufen und sagen, also ich rede jetzt mit, wer bei dir demnächst die Regierung stellt. Das zweite, mir naheliegendere Thema, von dem ich ein bisschen mehr hoffentlich verstehe, ist die Wirtschaft. China befindet sich seit 2-3 Jahren in einer Art Deflation. Das begann mit dem überhitzten, überspekulierten Immobilienmarkt, hat aber auch seine Basis in den Überkapazitäten der chinesischen Industrie, von der Automobilwirtschaft bis sonst allem. Es exportiert einen Teil dieses Problems. Wir hatten da auch schon letztes Jahr drüber gesprochen, indem der chinesische Handelsüberschuss heute 2-3 Mal höher ist als noch vor 5-6 Jahren. Exportiert ihn sozusagen in den Rest der Welt. Und die Kritik, die der Economist dieses Wochenende geübt hat, die ich sehr gut nachvollziehen kann, ist, dass er sagt, China hat seinen neuen 5-Jahres-Plan vorgestellt. 4,5% Wachstum im nächsten Jahr ist das Ziel. Das ist die niedrigste Wachstumsziel seit ungefähr 20 Jahren oder so. Das Ziel ist zu niedrig. Wir in Deutschland würden von solchen Zahlen können wir nur träumen. Aber angesichts der Überkapazitäten müsste eigentlich China mehr Inlandsstimulus auslösen, weil es sonst wirklich gezwungen ist, dieses deflatorische Problem zu exportieren. Das ist die Achillesferse der Chinesen. Sie sind unheimlich abhängig davon, dass der Rest der Welt ihre Märkte für chinesische Güter aufhält. Denn sonst bekommen sie ein echtes Problem mit den großen Überkapazitäten in ihrem Land. Also es ist nicht alles optimal im Moment in China, bei aller Respekt vor den wirtschaftlichen Leistungen. Sie haben das Problem, dass die Überspekulation am Immobilienmarkt jetzt so eine Art Spätfolgen deflatorischer Entwicklung hat. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie damit auf die Dauer umgehen. Auch etwas, was man sehr genau beobachten muss. Für uns im Westen hat es den Vorteil, dass es natürlich die Inflation wieder dämpft, also das Inflationsrisiko dämpft, wenn wir jetzt mal für eine Sekunde das Öl- und Gasthema ausklammern.
Hochinteressant. Vielen herzlichen Dank, Leonhard. Wir werden diese Themen natürlich weiterhin besprechen. In einer Woche wissen wir mehr. Dir verbindlichen Dank für deine, wie immer, eloquenten, messerscharfen Darlegungen, stets unaufgeregt. Während bei mir ja doch manchmal schon der etwas Cassandra-dröhnende Ton Einzug hält. Aber so ergänzt sich das ja wunderbar in diesem Programm. Ich wünsche dir ein friedliches Wochenende.
Allen auch. Bis dann. Tschüss.